Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Gudula Geuter. Mir gegenüber in unserem Hauptstadtstudio sitzt Christoph Möllers, Professor für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität Berlin, neben vielem anderen ehemals Prozessvertreter des Bundesrates im zweiten NPD-Verbotsverfahren, in ähnlicher Sache auch in dieser Woche wieder beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Sie melden sich als Rechtsexperte und als Publizist auch immer wieder in gesellschaftlichen Debatten zu Wort. Lassen Sie uns damit beginnen, Herr Möllers. Nach den Veröffentlichungen von Korrektiv zu einem Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam gehen seit vielen Tagen zigtausende Menschen in Deutschland gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straße. So viele wie seit dem NATO-Doppelbeschluss nicht mehr. Was passiert da gerade?
Es passiert in gewisser Weise was sehr Ungewöhnliches, nämlich dass Leute für die Ordnung selbst auf die Straße gehen. Normalerweise würde man immer sagen, Leute demonstrieren gegen etwas oder für ein konkretes politisches Projekt, aber hier scheint es dann doch so zu sein, dass sehr viele Menschen den Eindruck haben, dass die Ordnung, die wir haben, tatsächlich gefährdet ist, obwohl die ja erstmal da ist und auch nicht völlig unstabil wirkt. Und das ist etwas Bemerkenswertes. Anscheinend gibt es ein allgemeines Gefühl, dass die Sache doch gefährlicher ist, als man so dachte, die durch die Korrektiv-Veröffentlichung nochmal irgendwie befördert wurde. Aber trotzdem bleibt das sehr, sehr bemerkenswert und eigentlich auch beispiellos in der Geschichte der Bundesrepublik.
Das ist ja eine Gemengelage. Einerseits wurde bei dem Treffen offenbar über sehr weitgehende Pläne diskutiert, von Abschiebung oder auch deutlich mehr. Gleichzeitig geht es vielen Demonstranten auch um die Demokratie als solche, gerade in diesem Jahr, in dem Europawahlen stattfinden und drei wichtige Landtagswahlen. Wie besorgt sind Sie gerade?
Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, es ist vielleicht nicht in dem Sinne eine Gemengelage, dass das zwei verschiedene Dinge wären, sondern man würde sagen, die Abschiebung von deutschen Staatsangehörigen ist eigentlich natürlich das Ende der Demokratie. Insofern ist das eine und das andere schon sehr eng miteinander verwoben. Wie besorgt ich bin, naja, also bei mir persönlich baut sich das wie bei vielen Leuten, glaube ich, so in den letzten 10 Jahren so langsam auf, zu sehen, dass die Endlichkeit der Ordnung doch irgendwie einer ganz anderen Weise in Sicht ist als sonst. Und da bin ich jetzt sozusagen durch die Korrektivrecherchen eigentlich noch am wenigsten besorgt, weil mich das jetzt nicht so ganz überrascht hat, sondern eher dadurch, dass man das Gefühl hat, dass man wenig politische Gegenstrategien erkennt und das Ganze so eine gewisse Notwendigkeit zu haben scheint, die einen natürlich dann schon beunruhigt.
Reden wir da jetzt über die AfD oder reden wir allgemein über die Sorge, dass die Strahlkraft der Demokratie in weiten Teilen der Bevölkerung nachzulassen scheint?
Naja, allgemein über die Demokratie würde ich erstmal schon sagen. Auch über natürlich, wenn man es ganz weit ziehen will, über das Ineinander auch von außen- und innenpolitischen Dingen, die offensichtlich sehr eng miteinander zusammenhängen und beide aber immer irgendwie in antidemokratische oder autoritäre Richtungen sich bewegen. Aber natürlich redet man auch über die AfD, bei der man schon den Eindruck hat, dass sie im Moment auch im Vergleich mit anderen rechtsautoritären Bewegungen und Parteien in Europa schon vergleichsweise auch ziemlich erfolgreich ist. Man hätte Deutschland ja immer als ein Land verstanden, in dem das besonders lange dauert, nicht wahr? Aber jetzt ist es doch auch besonders da und die da vielleicht auch nochmal eine besondere Rolle spielt, weil wir Deutschland einfach eine besondere Vergangenheit hat und ein besonders großes Land hat, in dem manchmal Leute den Eindruck haben, sie könnten ohne EU und so weiter weiterkommen. Also kurz gesagt, vielleicht ist die AfD auch in vielen Dingen noch mal radikaler als, sagen wir mal, die italienischen rechtsautoritären Bewegungen.
Jetzt haben wir schon in andere Länder geschaut. Wir haben in Ungarn und Polen gesehen, wie schnell demokratische und rechtsstaatliche Systeme deformiert werden können. Und wir sehen gerade in Polen, wie schwierig die Reparatur dann auch sein kann. Wie gerüstet ist da unser Staat?
Das ist sehr schwer zu sagen. Also, weil wir tatsächlich sagen müssen, die Bundesrepublik ist ein relativ problemarmes Gemeinwesen gewesen für lange Zeit und wir haben eigentlich keine Erfahrungen damit, sowas abzuwehren. Auf der anderen Seite zeigt die Mobilisierung, die wir jetzt gesehen haben, also die Demonstrationen der letzten Wochen, wie auch andere Dinge, ein relativ hohes Niveau einfach an Reflektiertheit darüber, wie unser System funktioniert, schon, dass wir wahrscheinlich nicht schlecht gerüstet sind. Ja, trotzdem bleibt es etwas, was man vielleicht nicht ausprobieren möchte.
Die Demonstrationen sind das andere, aber es geht ja auch um die Konstruktion des Staates. Ja. Und da gibt es eben einen besonderen Punkt, der betrifft das Verfassungsgericht in der Frage, wie widerstandsfähig der Staat ist. Da ist ja Polen auch Anschauungsmaterial. Jetzt ist bei uns das Bundesverfassungsgericht in der Bundesrepublik das jüngste Verfassungsorgan und deshalb auch gibt es im Grundgesetz kaum Leitplanken. Sollte sich das ändern?
Also die Frage ist ja immer, kann man Dinge mit einfacher Mehrheit oder mit Zweidrittelmehrheit ändern? Und das ist immer ein ambivalentes Argument, weil auf der einen Seite kann man sagen, Zweidrittelmehrheit ist immer das Sicherere. Man braucht im Grunde, so eine einfache Mehrheit reicht nicht, um Dinge abzuschaffen. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, ein Drittel hat eine Vetomacht, wenn man eine Zweidrittelmehrheit für etwas einführt. Also wenn man sagt, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, um Wahlverfahren oder so endgültig abzusichern, dann heißt das auch, dass wenn wir die mal eingeführt haben, ein Drittel oder ein bisschen mehr als ein Drittel verhindern kann, dass Richterin zum Beispiel gewählt wird. Also da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig tatsächlich, was dran zu ändern. Ich glaube tatsächlich, auf der Ebene muss man erstmal den politischen Kampf aufnehmen und sich sagen, naja, also wenn eine rechtsautoritäre Bewegung mehr als die Hälfte der Stimmen hat, dann haben wir ganz andere Probleme. Dann ist auch das Gericht, glaube ich, nicht mehr wirklich die Institution, die uns vor irgendwas retten kann.
Aber wir müssen da ja nicht nur über eine rechtsautoritäre Bewegung sprechen. Es könnte ja auch sein, dass sich verschiedene Extremisten einfach in der Blockade zusammentun.
Ja, aber da, und das ist, glaube ich, tatsächlich eine reelle Gefahr, die Frage der Regierungsfähigkeit. Das ist ja, glaube ich, auch das, was wir in den ostdeutschen Ländern jetzt nochmal beobachten müssen. Wir haben wenig Erfahrung mit Minderheitenregierungen, aber da ist es ja in der Tat so, dass solche Zweidrittelquoren gerade auch besondere Probleme zeitigen. Das sehen wir jetzt bei Fragen der Verfassungsrichterwahl oder der Wahl von Leuten in Rechnungshöfen und anderen solchen Institutionen, die ja jetzt teilweise schon kurz davor stehen, blockiert werden zu können, wie das in Thüringen der Fall ist.
Und dann gibt es aber ja auch, um eben diese Möglichkeit der Blockade zu verhindern, Überlegungen, wie sie jetzt zum Beispiel ehemalige Verfassungsrichter angestellt haben, das Gericht mitsprechen zu lassen und andere Wege zu suchen, um solche Blockaden zu verhindern. Sie würden sagen, da muss man gar nicht ran?
Also ich will nicht sagen, dass man da nicht ran muss, man muss sich das schon alles angucken. Ich will nur sagen, dass die Rezepte alle ein bisschen ambivalent sind. Abkehr von der Mehrheitsregel und Einführung von immer mehr Zweidrittelquoren heißt halt auch, einem Drittel eine Vetomacht einzuräumen. Selbstrestituierung des Gerichts heißt im Grunde, die politische Legitimation von Gerichten in Frage zu stellen, denn es ist immer noch so, Gerichte sind unabhängig, aber die Art und Weise, wie die Richterinnen ins Amt kommen, ist eine demokratische. Und wenn wir sagen, Gerichte konstituieren sich selber, kooptieren, dann haben wir im Grunde so eine Art von Verfahren, das sich ein bisschen den Schwanz beißt, wo Richter aussuchen. Und das halte ich für demokratisch auch etwas bedenklich tatsächlich. Also insofern stehen wir, glaube ich, vor einem Dilemma und wir kriegen das Problem des Antidemokratismus mit solchen Verfahrensregeln letztlich nicht gelöst. Das muss man sich, glaube ich, dann doch immer noch mal ganz klar machen. Man kann Dinge aufhalten und verzögern, aber die Zweidrittelregel für alles Mögliche ist kein Rezept, um uns vor einer politischen Entwicklung zu schützen oder gegenüber ihr zu immunisieren.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit dem Rechtsprofessor Christoph Möllers. Im Moment wird ja, wenn wir über die Rolle von Recht im Umgang mit Rechtsextremismus reden, ganz anderes diskutiert, die Instrumente der wehrhaften Demokratie. Und da sind wir jetzt tatsächlich konkret beim Umgang mit der AfD als Partei, mit der Forderung unter anderem ein Verbotsverfahren zu prüfen. Da sind Sie Fachmann. Ich hatte es gesagt, Sie waren Vertreter des Bundesrates im zweiten Verbotsverfahren gegen die NPD. Was heißt das eigentlich, ein Verbotsverfahren prüfen? Wer prüft, wie lange und wer ordnet das an?
Grundsätzlich gibt es drei Antragsteller, die möglicherweise einen solchen Antrag stellen: der Bundesrat, der Bundestag oder die Bundesregierung. In der Sache ist es aber so, dass so ein Antrag eine Materialsammlung erfordert, eine Bestandsaufnahme über die vielleicht zu verbietende Partei. Was haben die eigentlich gemacht? Wie sind die Äußerungen? Das ist alles ein ziemlich komplexes Verfahren und man braucht eigentlich immer eine Exekutive dazu. Also auch wenn der Bundestag den Antrag stellen würde, bräuchte er die Bundesregierung. Und wenn die Länder den Antrag stellen, heißt das, dass die Landesexekutiven auch immer in Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden im Grunde erstmal das ganze Material sammeln. Also die Frage ist vielleicht weniger, wer den Antrag stellt, das ist die politische Frage, die ist natürlich auch zentral, aber Vorbereitung heißt erstmal überhaupt Informationen sammeln, ordnen, sichten und sich einen Eindruck davon verschaffen, wie es um eine Partei bestellt ist. Und ich glaube, das haben wir eigentlich bei der AfD jedenfalls öffentlich noch gar nicht. Wir wissen eigentlich gar nicht genug, um uns ein richtiges Bild davon zu machen, wie ob so ein Antrag jetzt Erfolgsaussichten hätte oder nicht.
Aber nochmal, was heißt, man prüft? Man prüft auch die Erfolgsaussichten. Möglicherweise machen das ja die Verfassungsschutzämter schon.
Ja, es ist vielleicht nicht ganz so. Also ich denke, im Moment haben die Verfassungsschutzämter einen Beobachtungsauftrag. Der wird sozusagen jetzt ein bisschen hochgezogen. Wir haben eine Diskussion, ist es ein Verdachtsfall? Ist es sozusagen nur ein Prüffall? Ist es ein gesicherter rechtsextremistischer Fall? Also es gibt diese Stufen. Die werden gerade sozusagen hochgestellt, das wird dann wiederum von Verwaltungsgerichten überprüft, aber das ist einfach so eine Art von Dauerbeobachtung, wenn man so sagen könnte. Während Prüfen mit Blick auf das Antragsverfahren natürlich ist, nochmal zu sagen, diese konkreten Kriterien, die es im Grundgesetz gibt dafür, dass eine Partei verboten werden kann, die müssen halt angewendet werden auf die Gesamtpartei, auf die Landesverbände, vielleicht auch auf andere Teilorganisationen und dann muss man sich ein Bild machen, ist das tatsächlich sozusagen plausibel. In der Sache ist das ähnlich, aber es ist dann doch nochmal eine etwas andere Fragestellung und man muss dann halt auch irgendwie alles zusammen haben.
Bevor wir zu diesen Inhalten auch kommen, Sie sind in der Frage Parteiverbot so ein bisschen vom Saulus zum Paulus geworden oder zumindest hatten Sie vor dem NPD-Verfahren in einem Buch die Sinnhaftigkeit noch in Frage gestellt. Was leiten Sie aus Ihren Überlegungen jetzt ab für den Fall AfD?
Naja, erstens muss ich sagen, was mich damals so ein bisschen umgedreht hat, war tatsächlich die Erfahrung, dass man, glaube ich, mit Blick auf die NPD des Jahres 2012-13, und da hat das angefangen, man nochmal erlebt hat, wie solche Parteien auch gerade so auf kommunaler Ebene und auf Landesebene doch sehr viel, sagen, auch zerstören können oder auch sehr viel Angst verbreiten können oder sehr viel faktische Exklusion von Politik schaffen können, die gar nicht so richtig wahrgenommen wird, wenn man so immer so nur einen bundespolitischen Fokus hat. Heute würde ich sagen, ist es klar, dass die AfD was ganz anderes natürlich ist als die NPD, weil die AfD natürlich eine massiv erfolgreiche Partei ist und man nicht darum herumreden kann, dass das Anstrengen eines Parteiverbotsverfahrens erstmal das Eingeständnis einer großen Niederlage des politischen Prozesses von allen, die daran teilnehmen, also von allen Bürgerinnen und Bürgern ist. Das heißt nicht, dass man es nicht unbedingt machen soll, aber das heißt natürlich schon, dass man sich selbst, aber auch dem Gericht, glaube ich, ehrlich gesagt, nochmal erklären muss, ob man alles andere versucht hat und wie man das bewerkstelligt hat.
Die NPD ist ja letztlich deshalb nicht verboten worden, weil sie zu unbedeutend war. Gibt es auch den Fall, dass mindestens politisch eine Partei zu bedeutend, zu erfolgreich sein kann?
Also das juristisch gibt es sogar eine Untergrenze. Das nennt das Gericht Potentialität. Die Partei muss irgendwie zumindest abstrakt die Möglichkeit ausstrahlen, politischen Einfluss zu gewinnen. Das hat das Gericht für die NPD verneint. Das ist die rechtliche Seite. Politisch ist es gerade umgekehrt. Man wird sagen, kleine Parteien sind einfacher zu verbieten, weil man sozusagen weniger Ausschluss an demokratischer Beteiligung der Wählerinnen und Wähler hat, wenn wenige sie wählen, während es politisch natürlich viel schwerer zu rechtfertigen ist. Aber juristisch gibt es dann wiederum kein Problem. Es ist sozusagen das eine so, das andere so. Was aber auch dazu führt, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, das Verfahren ist auch deswegen so schwer, weil man entweder zu früh oder zu spät damit anfängt.
Und was heißt das jetzt für den konkreten Fall?
Für den konkreten Fall würde das für mich heißen, dass wir das jedenfalls nicht ohne öffentliche Debatte tun können. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, das BMI gibt dem Bundesamt für Verfassungsschutz oder die Länder geben den Landesämtern irgendwie einen Auftrag, was zusammenzustellen. Dann wird irgendjemand damit beauftragt, daraus eine Antragsschrift zu machen und dann wird das nach Karlsruhe geschickt und dann war es das. Sondern man müsste dann, glaube ich, schon sagen, das ist eine Sache, die zur Diskussion gestellt wird. Es wird erklärt, es wird in gewisser Weise auch dafür geworben. Das Problem wird sozusagen deutlich gemacht. Also man bräuchte, glaube ich, schon eine politische Debatte darüber, die auch die Antragsschrift irgendwie beinhaltet. Man kann es, glaube ich, nicht als so einen juridisch-administrativen Akt einfach erledigen.
Was bedeutet denn so eine Diskussion? Ich nehme im Moment unter anderem eine Diskussion wahr, in der Parteipolitiker oder parteipolitisch gebundene Amtsträger über das Verbot eines erfolgreichen politischen Wettbewerbers Meinungen austauschen. Mhm. Was wird dadurch angeregt?
Naja, also ich glaube, die Debatte müsste erstmal wirklich eine sein, in der nicht nur Politikerinnen teilnehmen, nicht wahr? Sondern ich glaube, was wir im Moment noch nicht so richtig sehen, ist nochmal auch vielleicht den Wählerinnen und Wählern oder denjenigen, für die AfD ein interessantes politisches Angebot ist, zu erklären, wo da das Problem liegen könnte und wo eigentlich die Grenzen liegen, die das Grundgesetz so zieht und warum diese Grenzen so sind. Also es ist immer so ein bisschen autoritär zu sagen, es verstößt gegen das Grundgesetz am Ende der Debatte, sondern man muss dann ja vielleicht auch nochmal sagen, es gibt gewisse Gründe dafür, es spricht einiges dafür, dass wir diese Grenzen gezogen haben. Es ist nicht nur historische Erfahrung, die sich darin sedimentiert, sondern vielleicht auch gewisse politische Einsichten. Die muss man nicht teilen, aber die kann man vielleicht auch nochmal anders erklären, als das bisher der Fall war.
Jetzt erleben wir in den USA, dass es Donald Trump bei seinen Anhängern nicht schadet, wenn gegen ihn ermittelt wird. Wir haben völlig andere Ebene erlebt, dass im Fall des Freie Wählerchefs Hubert Aiwanger Antisemitismusvorwürfe zu Solidarisierung geführt haben. Es gibt Beobachter, die glauben, dass schon die Beschäftigung des Verfassungsschutzes mit der AfD der Partei eher nützt als schadet. Was erhoffen Sie sich da von einer Diskussion über ein Verbot?
Also ich glaube, dass solche Mobilisierungseffekte nicht zu leugnen sind. Gleichzeitig bin ich mir nicht so sicher, wie kurzfristig sie funktionieren. Also ich glaube, man muss dann schon auch mal ein bisschen auf einen langen Atem setzen und sagen, also das zu erklären ist erstmal ein Projekt, das vielleicht auch nicht einfach in den allgemeinen News-Cycle reinpasst. Nicht? Also sagen, also Skandal, Aiwanger Landtagswahl vorbei, sondern man muss sagen, also wir haben jetzt hier einen Plan, der vielleicht auch mal mehr als ein halbes Jahr lang ist, nochmal auch durchaus sozusagen, wenn man so will, freundlich-demokratisch kampagnenhaft zu erklären, wo hier das Problem liegt. Ob das funktioniert, weiß ich auch nicht, aber ich glaube, man schuldet es in gewisser Weise dem Wahlvolk so oder so, Gründe dafür anzugeben, warum man denn so ein Parteiverbot durchführen will. Bevor man das macht, muss man aber sich auch erstmal eine Meinung darüber gebildet haben, ob es überhaupt geht. Nicht? Und ich glaube, diese Meinungsbildung beginnt gerade erst.
Ob es geht, heißt, ob es rechtlich erfolgreich wäre?
Ja, ich meine, was wir im Moment haben, sind solche Dinge wie die Korrektivermittlung. Wir haben Äußerungen von jemandem wie Höcke vielleicht oder von anderen Politikerinnen. Wir müssen aber eigentlich erst nochmal wirklich klar wissen, dass das für die Gesamtpartei repräsentativ ist, dass das nicht Einzelfälle sind, dass wir hier nicht sozusagen nur so ein paar Schnipsel zusammenfügen, die mit der Art und Weise, wie die NPD sonst operiert, nichts zu tun haben. Im Unterschied zum NPD-Verbotsverfahren kann man, glaube ich, von der AfD schon sagen, dass das Programm als solches nicht evident verfassungsfeindlich ist. Das heißt, man muss irgendwie auch anders argumentieren. Und ob das funktioniert, weiß ich persönlich noch nicht.
Da geht es ja um das Problem der Zurechnung. Das heißt, es geht um die Frage, ob man aus einzelnen Äußerungen darauf schließen kann, dass wirklich die Partei das Problem ist. Was ist denn da der Maßstab?
Na, man wird sagen, je repräsentativer diejenigen, die sich äußern, für die Gesamtpartei sind, desto eher kann man sozusagen eine Zurechnung vornehmen. Bundesvorsitzende, Landesvorsitzende, Vorstandsmitglieder, Abgeordnete zählen natürlich immer mehr als jetzt irgendein Mitglied in irgendeinem Kreisverband. Man wird sehen, inwieweit das sozusagen auf die Gesamtpartei verteilt ist. Man wird auch einfach gucken können, wie häufig das vorkommt im Verhältnis zu sagen, der Tatsache, dass es einfach eine große Partei ist, der viele Leute sich oft äußern. Man kann aber auch durchaus, man ist nicht darauf beschränkt, sich die Mitglieder anzugucken, sowas wie die Vernetzung mit Anhängern, die jetzt nicht Mitglieder sind, aber mit denen man vielleicht politisch zusammenarbeitet, ist auch relevant. Also das Korrektivphänomen, das Gespräch, das da geführt wurde in Potsdam, ist jetzt durchaus so eine Tatsache, die man, glaube ich, da einbeziehen würde, obwohl der ja nicht nur AfD-Mitgliedschaft war, sondern es geht gerade darum, dass die sich vielleicht mit anderen gesichert rechtsextremistischen Kreisen vernetzen. Und
sogar sehr wenig AfD-Mitglieder.
Sehr wenig. Trotzdem ist das, glaube ich, sowas ist für die AfD natürlich schon tatsächlich ein massives Problem, weil wenn da repräsentative Funktionsträger Leute treffen, die von denen gar kein Zweifel mehr besteht, dass sie rechtsextremistisch und verfassungswidrig sind, dann kann man das der Partei schon auch zurechnen.
Und dann reden wir doch nochmal über die Inhalte. Im NPD-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht ja definiert, was der Kern der Verfassung ist, gegen den eine Partei nicht angehen darf. Kurz gesagt, Menschenwürde, der Kern der Demokratie, der Kern des Rechtsstaats. Sehen Sie das bei der AfD?
Ja, das ist die Frage, um die ich mich, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen herumdrücken würde, weil ich tatsächlich sagen würde, ich lese Zeitungen, ich sehe sehr vieles Ereignishafte, aber ich sehe noch keine konsistente Sammlung. Nicht? Also wenn man die Verfassungsschutzberichte liest, dann sind die sehr knapp und kurz, was das angeht. Es wäre sehr interessant, mal die Antragsschrift des Bundesamtes zu lesen oder die Erwiderung des Bundesamtes zu lesen gegen die Klage, die die AfD eingereicht hat, gegen die Einstufung des Bundesamtes als Verdachtsfall. Da gibt es ein großes Urteil des Verwaltungsgerichts Köln. Wenn man das liest, kriegt man so ein bisschen Eindruck. Und der Eindruck ist nicht gut, also da würde man schon sagen, da gibt es offensichtlich massive Probleme, aber es ist erstmal ein sehr vermittelter Eindruck. Man würde erstmal sehen, was haben denn eigentlich die Behörden so? Und dann würde ich mir ein Urteil bilden, dass jedenfalls solche Dinge wie das, was Korrektiv ausgegraben hat, dass das mit dem Maßstab der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, so wie das Bundesverfassungsgericht sie definiert hat, nicht vereinbar ist. Das finde ich allerdings relativ eindeutig.
Das Verfahren, das Sie ansprechen, ist das, in dem Mitte März die Entscheidung der nächsten Instanz verkündet werden soll. Sie sagen, man müsste eben erstmal das Material zusammenstellen. Nochmal zu der Frage der Diskussion und dem Weg hin zu einem möglichen Verbotsverfahren. Wir haben über das Verfahren gegen die NPD gesprochen. Da konnte man den Eindruck haben, dass so eine Diskussion sehr schnell eine Eigenbewegung bekommt, dass Innenminister zu Getriebenen geworden sind, vor allem eben im zweiten Anlauf, dem des Bundesrates, der mit dem Urteil 2017 geendet hat. Schafft eine solche Diskussion selbst Fakten?
Das weiß ich gar nicht. Und wenn sie es tun würde, dann würde das spätestens beim Gericht dann auch wieder enden. Ich werde mit dem Fakten schaffen, weil das Gericht sich dann doch einen relativ kalten Blick auf diese ganzen Sachen erlaubt und, glaube ich, nicht so beeindruckt sein wird von der öffentlichen Diskussion.
Nein, ich meine, dass Innenminister gar nicht mehr auskönnen, als den Antrag zu stellen, wenn man erst mal anfängt, so ein Verfahren in Gang zu setzen.
Ja, aber den Eindruck hatte ich eigentlich jetzt beim NPD-Verfahren nicht so richtig. Also ich hatte da eher das Gefühl, das begann eigentlich damit, dass Landespolitiker in Not waren und sich ein bisschen fragen, was können wir eigentlich dagegen machen, dass wir zum Beispiel antisemitische Äußerungen in Landtagen haben. Oder dass Bürgermeister Angst haben vor seinen Kampagnen, die vielleicht auch vielleicht mal so ein bisschen physisch werden. Also da habe ich, glaube ich, schon tatsächlich ein genuines Anliegen gesehen. Und ich glaube generell, solche Mobilisierungen und auch die Mobilisierung von der aller Bürgerinnen und Bürger jetzt auf der Straße, aber auch die Mobilisierung von Politik funktioniert natürlich immer nur darüber, dass man Betroffenheiten hat. Also man wird mit Moral und in den Werten des Grundgesetzes keine politischen Mehrheiten für sowas haben, sondern man wird sie, glaube ich, nur bekommen, wenn man sie bekommen soll. Also wie gesagt, wie man das bewertet, ist nochmal eine zweite Frage, aber man wird sie nur bekommen, wenn vielen Leuten klar wird, dass sie da selber auch ein Problem bekommen, nicht wahr? Wenn etwa die AfD regieren würde. Und ich glaube, das Interessante und in gewisser Weise Fatale jetzt auch so ein bisschen für die AfD mit Blick auf die Korrektivermittlung war, dass auch mal ganz vielen Leuten klar wurde, oh, nicht wahr? Also ich bin da vielleicht auch ein Kandidat und eine Kandidatin für die Deportationsfantasien, die da geäußert wurden. Und sich daraus im Grunde nochmal eine ganz andere Konkretheit dieses politischen Problems für viele Menschen manifestiert hat. Und so sollte die Debatte funktionieren, aber so kann sie auch funktionieren.
Wobei das Wort Deportation nirgendwo vorkommt.
Ja, das von mir, ja, ja.
Ich habe es eingangs gesagt, Sie waren auch jetzt gerade in Karlsruhe als Vertreter von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung gegen die Heimat. Die NPD-Nachfolgerung ist aus der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen worden. Wie zentral ist dieses neue, jetzt zum ersten Mal angewendete Instrument für die wehrhafte Demokratie?
Also es war ja erstmal in gewisser Weise ein Hilfsinstrument. Es war ja so, nachdem das NPD-Verbotsverfahren gescheitert ist an der Größe der NPD, hat man sich so ein bisschen gefragt, okay, was machen wir denn jetzt? Also einerseits ist die Partei zu klein, um verboten werden zu können. Andererseits kriegt sie immer noch staatliche Mittel. Das ist vielleicht kein so guter Zustand. Eine Partei, von der jetzt auch wirklich zertifiziert wurde durch das Bundesverfassungsgericht, dass sie verfassungsfeindlich ist, auch noch öffentlich zu finanzieren. Dann hat man das Verfahren eingeführt. Und erstmal ist, wenn man so ein Verfahren zum ersten Mal macht, das ist natürlich erstmal ein Lernprozess, in dem man auch erstmal sieht, ob das überhaupt funktioniert. Sehr oft empfindet der Verfassungsgeber etwas, aber das Gericht hat so seine eigenen Vorstellungen davon, wie das sozusagen umgesetzt wird. Und hier hat man erstmal sozusagen eine Erfahrung damit gemacht, dass es im Grunde auch so, wie sich die Verfassungsänderung das vorgestellt hat, auch irgendwie klappt. Allerdings, und das muss man dann auch sagen, ist das Verfahren jetzt nicht einfacher als das andere Verfahren. Es ist im Grunde dasselbe Verfahren mit einem Kriterium weniger, nämlich diesem Kriterium der Potentialität. Das heißt, auch kleine, unbedeutende, politisch nicht gefährliche Parteien kann man halt die Finanzierung aberkennen. Das macht den Aufwand nicht geringer. Nicht? Also insofern haben wir dasselbe, was wir sonst auch haben. Die Kriterien sind die gleichen, die Verfahrensanforderungen sind die gleichen. Die Dauer ist dann auch erstmal keine andere, notwendigerweise. Das bedeutet auch, dass man jetzt sagen könnte, wenn man an die AfD denkt, wäre es vielleicht politisch ein Signal zu sagen, wir wollen die Partei jetzt nicht verbieten lassen, das ist demokratietheoretisch ein Problem, demokratiepolitisch ein Problem, aber wir wollen trotzdem irgendwas machen und wir beantragen deswegen, ihr die Finanzierung abzuerkennen. Das ist politisch vielleicht ein milderes Mittel, vielleicht besser vermittelbar, vielleicht überzeugender, aber juristisch ist es genauso kompliziert.
Während Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in dem Verfahren eine Blaupause für die AfD sieht, es gebe, Zitat, unterhalb der Schwelle des schwierigen und langwierigen Verbotsverfahrens eine neue Möglichkeit, verfassungsfeindlichen Organisationen den Geldhahn zumindest abzudrehen. Das
stimmt nicht. Das ist einfach nicht richtig. Also es ist halt nicht unterhalb der Schwelle, es ist einfach auch nicht einfach. Es ist einfach dasselbe Verfahren mit dem einen Kriterium weniger. Das muss man sich schon klar machen. Also wie gesagt, ich verstehe, dass es für die Politik vielleicht attraktiver ist, weil es nicht diese massive Ausschlusswirkung hat, die halt so ein Parteiverbot hat, die ja wirklich auch brutal ist für die Wählerinnen und Wähler der AfD und die Anhängerinnen. Aber einfacher wird es nicht dadurch.
Dann lassen Sie uns noch eine weitere Idee ansprechen, auch die ein Zeichen dafür, wie sehr die Sorge vor Rechtsextremisten derzeit mobilisiert. Über 1,5 Millionen Menschen haben sich nach Angaben der Initiatoren einer Petition zur Grundrechtsverwirkung angeschlossen. Da soll der Antrag gestellt werden, dass das Bundesverfassungsgericht im Fall von Thüringens AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke das aussprechen soll. Ist das eine gute Idee?
Also ich halte es für gar keine gute Idee, aus verschiedensten Gründen. Ich glaube erstmal, man sollte sich nicht auf eine einzelne Person stützen. Ich finde das politisch nicht überzeugend. Das ist, wir haben ja hier eine politische Auseinandersetzung. Die wird sich auch nicht ändern dadurch, dass einer Person die Grundrechte aberkannt würden. Ich finde das irgendwie kein plausibles Vorgehen. Ich finde es im Gegenteil also ein bisschen wenig rechtsstaatlich, zu sagen, wir statuieren hier so ein bisschen ein Exempel. Gefällt mir nicht. Juristisch ist es auch schwierig. Das ist zweimal versucht worden, ist zweimal gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht ist in Entscheidung. Ah ja, okay. Also ich kenne zwei Entscheidungen. Okay, wunderbar. Viermal gescheitert. Die Entscheidungen sind alle schon ein bisschen älter, aber so der Tenor ist zu sagen, eine Äußerung allein reicht nicht, sondern sie muss auf eine qualifizierte Art gefährlich für die Ordnung sein. Wenn sie auf eine qualifizierte Art gefährlich für die Ordnung ist, ist sie vermutlich heutzutage auch strafbar. Wir sind dann sehr schnell bei der Volksverhetzung, was sich im Umkehrschluss vermuten lassen würde, dass wenn man noch nie für eine Äußerung strafrechtlich belangt wurde, man auch nicht von den Grundrechten ausgeschlossen wird. Letzter Punkt, es ist auch nicht ganz klar, was das für eine Rechtsfolge ist. Es wurde 48, 49 von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes erfunden, als wir eine ganz andere Form von Grundrechtstheorie hatten. Niemand wird heute grundrechtslos gestellt. Und wer keine Meinungsfreiheit hat, hat immer noch eine allgemeine Handlungsfreiheit und darf damit Dinge tun. Also es überzeugt mich nicht.
In dem ganzen Komplex, über den wir jetzt gesprochen haben, was wünschen Sie sich für dieses Jahr?
Für dieses Jahr wünsche ich mir, glaube ich, tatsächlich, dass einerseits die Diskussion nochmal weitergeht und man auch nochmal so ein genaues Bild darüber macht, was die AfD will und wie wir uns dazu verhalten, als sozusagen vielleicht auch noch als demokratische Mehrheit. Ich wünsche mir natürlich auch einen gewissen Konsens, also dass man sagt, also wir sind uns über alles uneinig, aber darüber nicht, dass hier Grenzen überschritten werden. Und ich wünsche mir vielleicht auch ein bisschen ein organisierteres Vorgehen der sozusagen der Politik, also nicht immer nur Interviews von einzelnen Abgeordneten, sondern vielleicht auch mal eine Stellungnahme, zum Beispiel der Bundesregierung zu dieser Frage.
Herr Möllers, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.